unser zweiter Redner in diesem kleinen Block. Kennen wir alle von seinem Buch, das viele Leute mal gesehen haben, viele auch schon mitgearbeitet haben, aber das Gesicht kennt vielleicht noch nicht jeder. Es ist Professor Ingo Jungklausen und er hat das Standardwerk geschrieben, Handbuch der Psychotherapie oder zum Psychotherapieantrag. Der Psychotherapieantrag, das soll ja verändert werden. Ist ja schon lange in der Diskussion. Es soll stattdessen eine Evolution nach der Effektivität dann auch stattfinden. Aber wie ich auch im Vorfeld gehört habe, die Mühlen malen langsam und ganz so schnell wird es dann doch nicht gehen, wie es vor ein paar Jahren dann auch mal hieß. Aber gestatten Sie auch eine ganz kurze Vorstellung, obwohl die Zeit dann auch Ihnen ein bisschen geraubt wird. Sie haben zwei Studiengänge abgeschlossen, Sozialpädagogik Sonderpädagogik in Köln und Psychologie in Bonn. Und Sie wurden 2019 an der Kölner Uni promoviert. In seiner Dissertation erforscht er das Themenfeld der Psychodynamik aus didaktischer, diagnostischer und normativer Sicht. Und seit 2020 ist er Jungklausen Professor für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Kölner Fachhochschule des Mittelstandes. Er ist Gründer und Leiter des Forschungsinstituts für psychodynamische Didaktik, kurz PsychDAK. Und er ist in freier Praxis in Düsseldorf und als Gastdozent an zahlreichen bundesdeutschen Ausbildungsinstituten tätig. Aktuell hat er beim Innovationsfonds des gemeinsamen Bundesausschusses ein Forschungsprojekt zu einem eigenen Modell im Bereich Qualitätsmonitoring in der ambulanten Psychotherapie beantragt. Und hier wird er am Ende seines Vortrags auch noch die neuesten Ergebnisse vorstellen. Ich bin total gespannt, Herr Jungklausen. Ihr Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Ahn, für die freundliche Einführung. Mir geht es wie der Kollege, wenn man sowas hört, dann ist man verblüfft, was man alles schon in seinem Leben gemacht hat. Das ist so ein Redner-Effekt, den ich jetzt auch gerade merke. Von daher vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich will die Gelegenheit nutzen, mich an der Stelle auch nochmal ganz herzlich zu bedanken für die freundliche Einladung, auch hier in diesem Hause und bei Frau Lang und Herrn Junglas für die freundliche Einladung. Für mich ist ganz besonders, hier zu sein, weil die Wege sich wieder kreuzen. Ich habe in Bonn studiert, habe hier auch in der Nähe in St. Augustin mal eine kurze Zeit gewohnt und kann einfach nicht umher, Ihnen zu erzählen, wie ich Herrn Junglas kennengelernt habe, weil es einfach so eine schöne Anekdote ist. Ich habe hier in Bonn Psychologie studiert in den 90er Jahren. Und dann kam ein Freund von mir, der auch mit mir Kommilitone war, zu mir, hat gesagt, Ingo, du musst unbedingt mal in ein Seminar gehen von einem Dozenten, der heißt wie du. Ich dachte, echt? Habe ich gesagt, das ist ja spannend. Dann gehe ich da mal hin, weil ich das wissen wollte. Und dann hat er sich einfach verhört, es war nicht Jungklausen, es war Junglas. Und so bin ich halt zum Herrn Junglas gestoßen. Er hat ganz tolle Praxisseminare gehalten in der Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie hier in Bonn, nicht wahr? Also da sind wir sozusagen eingeladen worden, in dieser Bibliothek war das, glaube ich. Ne? Und für uns war das also ein Highlight. Ne? Also weg von den theoretischen Vorlesungen hin in die Praxis. Und er hat uns dann Patientinnen und Patienten aus seiner Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie vorgestellt. Und wir durften einfach völlig informell da mit denen ins Gespräch kommen. Und das war toll, das war super lehrreich. Und hinterher hat er uns dann durch den Mangel genommen, warum wir die Fragen gestellt haben, die wir gestellt haben. Und das war mit Sicherheit genauso lehrreich. Also von daher ist das ganz toll, dass sich die Wege nochmal kreuzen. Und vielen, vielen Dank für dieses Engagement, Herr Junglas. Das war sehr toll. Ja, auch Dank an die Kollegen, dass wir jetzt einmal sozusagen das große Ganze gehört haben, also auch die internationale Forschung. Auch die amerikanische und Forschung in dem Bereich. Und ich habe das Gefühl, wir kommen so ein bisschen wieder in unser kuscheliges Deutschland zurück, in die kuschelige Psychotherapie, könnte man fast sagen, weil jetzt geht es so ein bisschen vielleicht um das Profunde des Alltags, die Banalität sozusagen des Alltags und der Alltag sozusagen von niedergelassenen Psychotherapeutinnen und Therapeuten ist geprägt natürlich von der großen Debatte um die neuen Formen der Qualitätssicherung. Und da würde ich Sie gerne einladen, mit mir mal einen Streifzug zu machen, was uns denn da erwartet. Ja? Und das ist ja im Grunde das, was uns gerade alle so ein bisschen umtreibt. Also ich würde ganz gern starten mit so einem Versuch, die Frage auch zu beantworten zum Thema Zeitenwende, so wie auch die Tagung sozusagen auch betitelt ist. Dann würde ich ganz gerne auch Sie einmal zu Wort kommen lassen über eine kleine spielerische Befragung. Dann gucken wir uns mal das Gutachterverfahren an, was ja ein einmaliges Instrument auch weltweit ist. Wir haben ja weltweit die Situation, dass nichtärztliche Psychotherapeuten bis zu 300 Stunden ambulante Psychotherapie über das Solidarsystem bezahlt bekommen, nicht wahr? Das ist ja in keinem anderen Land der Welt der Fall. Und dann haben wir den Blick, werfen wir mal auf die neuen Formen der Qualitätssicherung. Also wir steigen ein in das neue Psychotherapie-Ausbildungsgesetz. Und was uns, glaube ich, allermeisten interessiert, ist die konkrete Zeitschiene. Wann kommt eigentlich was auf uns zu? Und ich habe auch noch mal die Gelegenheit genutzt, mit entsprechenden Funktionären und auch mit der KBV noch mal zu sprechen. Da gibt es also ganz interessante auch Einschätzungen. Ich würde das Ganze dann mit 10 Thesen zusammenfassen, damit wir da ein bisschen uns eine Orientierung auch vielleicht zur Diskussion bekommen können. Und als Ausblick am Ende würde ich Ihnen gerne mein eigenes Projekt vorstellen, was den Fokus auf das Prozessmonitoring, also das Qualitätsmonitoring setzt, in Form eines Feedbacksystems. Ja, also das ist ein eigener Akzent, weil natürlich jetzt gerade in der Diskussion der Fokus eher auf die Ergebnisindikatoren liegt, aber hier möchte ich gerne mal eine Lanze brechen für die Prozessindikatoren. Und als letztes für die psychodynamischen Psychotherapeuten unter Ihnen will ich Sie ein bisschen neugierig machen auf ein neues Konzept. Von mir auch als ein Versuch der internen Qualitätssicherung, das Störungsmodell auf einer Seite zusammengefasst. Ich überspringe mal das. Der Kollege hat schon eine entsprechende Vorstellung gemacht. Meine Motivation, damit Sie so ein bisschen auch den Impetus einordnen können, vor dem ich meine Arbeiten mache, mich interessiert vor allen Dingen die konzeptuelle und auch die didaktische Weiterentwicklung in der Psychotherapie. Natürlich im Schwerpunkt der psychodynamischen Psychotherapie, da kann man sich sehr kreativ, aber auch akribisch abarbeiten. Meine Rolle ist schon so ein bisschen angesprochen worden, ich versuche so ein bisschen auch wie der Guide durch den Theoriedschungel Sie zu führen, das sind die beiden Publikationen und zur Übersicht, wo Sie so ein bisschen in meine Arbeiten eintauchen können, habe ich Ihnen hier so ein bisschen so ein Bild mitgebracht. Heute sind wir im Thema Qualitätssicherung, so unten links. Wer von Ihnen noch Lust hat, sich fortbilden zu lassen, morgen gibt es ein Theorieseminar von mir, also für Kurzentschlossene können sich da noch anmelden. Ja, die Zeitenwende, ich habe das so ein bisschen vor dem Hintergrund der ambulanten deutschen Psychotherapie beantwortet. Ich finde ja, ja. Es gibt einmal einen Generationenwechsel innerhalb der Autorenschaft des berühmten Faber-Hastricks. Mal kurz die Frage ins Plenum, wer hat die 12. Auflage im Bücherregal? Keiner. Ja. Sie werden sehen, dass die aktuelle Auflage für Sie doch von Bedeutung ist, auch in Ihrer Argumentation im Antrags- und Gutachterverfahren. Dort gibt es neue Autoren, die alten Autorinnen und Autoren sind abgetreten. Das heißt, auch dort in dieser wichtigen Institution haben wir einen Generationenwechsel. Wir haben einen Generationenwechsel in der KBV im Bereich Leitung ambulante Psychotherapie. Der Herr Dr. Dahm, den viele von Ihnen vielleicht noch kennen, den gibt's, der ist in Rente, den gibt es nicht mehr, da ist jetzt der Herr Becker. Das heißt, da ist auch eine neue Generation am Drücker. Es gibt auch innerhalb der Gutachterschaft einen Generationenwechsel. Es gibt jetzt dreimal so viele wie vorher, auch Jüngere, auch nur TPlerinnen und TPler. Und es gibt natürlich auch in dem Bereich der Professorenschaft auch einen Generationenwechsel. Die großen Alten, die große alte Garde, Professor Ehrmann, Professor Mertens und so weiter, sind emeritiert und nachwachsende, jüngere Kolleginnen und Kollegen haben jetzt die entsprechenden Professuren inne. Also ich spreche jetzt vor allen Dingen aus dem Bereich der psychodynamischen Psychotherapie, der mein Arbeitsfeld ist. Und wir haben natürlich last but not least die Reform der Psychotherapieausbildung. Und das Berufsbild des Psychologen und der Psychologin wird sich grundlegend ändern im Zuge der Reformgesetzgebung und vielleicht noch mehr. Das sehen wir vielleicht nochmal auch in der Diskussion nachher. Ich gebe Ihnen mal, da finden Sie den Didaktiker in mir, gebe Ihnen mal eine Übersicht mit, was Sie bitte gerne als Begriffe sich merken sollten, die Sie kennen sollten in der Auseinandersetzung mit dieser wirklich wichtigen Debatte. Sie sollten natürlich den Namen des neuen Gesetzes kennen, Sie sollten wissen, was sich hinter DEQS verbirgt, das ist nämlich der Name der neuen Richtlinie. Sie sollten wissen, was eigentlich das ICTIC-Institut ist. Sie sollten den Begriff einrichtungsbezogenes QS-System kennen, in Abgrenzung zu unserem jetzigen. Sie sollten dieses neue Zauberwörtchen einordnen und kritisch reflektieren können, Qualitätsberichterstattung. Ja, das ist das neue Zauberwort, auch öffentliche Qualitätsberichterstattung, / Public Report. Dann sollten Sie die Bedeutung der Vorabwirtschaftlichkeitsprüfung kennen im Zusammenhang unseres Antrags- und Gutachterverfahrens. Und natürlich die Verlautbarung der KBV, erstmal die offizielle, dass das Gutachterverfahren, oh, da ist ein Tippfehler drin, natürlich bis wann? Bis 2025, ne, ist die offizielle Verlautbarung. Und Sie sollten wissen, was ein Omnibusgesetz ist. Das hat nämlich damit zu tun. Und eigentlich auch die Akteure, die Player in diesem ganzen Spiel auch beobachten und kennen, weil das ist wichtig. Und natürlich auch jetzt das Thema sektorenübergreifende öffentliche Qualitätsberichterstattung. Das ist nämlich der sogenannte, ich nenne es den Pranger-Paragraph, den werden wir uns später einmal angucken. Vielleicht regt das auch schon zur Diskussion an. Und dazu würde ich als allererstes Sie gerne einladen, dass Sie mal Ihr Smartphone zur Hand nehmen und dass Sie mal menti.com eintippen. Das ist eine meiner beliebtesten Spielereien. menti.com, bitte oben in die URL-Zeile und dann diesen Code eintippen, den Sie hier sehen. 77967715 und dann auf Submit klicken. Ja, ich zeige es Ihnen nochmal, damit es schneller geht mit der, auf der Präsentation. Ich will nämlich wissen, wer ist heute hier. Hier oben sehen Sie auch den Code. Sehen Sie das hier am oberen Bildrand? 77967715. Und wenn wir hier online sind, sehen wir direkt schon, wer heute hier ist. Vielleicht helfen Sie sich gegenseitig mit Ihrem Sitznachbar. Aha, okay, wir haben also schon mal einen Verhaltenstherapeuten, eine Systemikerin. Sonstige. Ja, stimmt, das ist leider schwierig. Dürfen Sie sich für eins entscheiden, wo Ihr Herz dran hängt. Okay, zwei TPler, noch kein Analytiker, oder doch? Ja, nee, machen Sie das in aller Ruhe. Machen Sie das in aller Ruhe. Ah, da ist schon einer. 11 haben schon mitgemacht. Okay. Ist manchmal immer etwas fehleranfällig, das kenne ich. Aber ich denke, der erste Stimmungseindruck, das war auch nur zum Testen, zum Warmwerden, weil die eigentliche Frage kommt nämlich auf der Folgeseite. Und zwar, wie gut sind Sie über das Thema eigentlich informiert? Also über das Thema Gutachterverfahren und die neuen Formen der Qualitätssicherung. Haben Sie davon schon mal gehört? Oder davon gehört, aber noch keine Infos? Ein bisschen? Okay, also die meisten von Ihnen haben davon gehört, aber keine konkreten Infos. Ja, dann ist das, glaube ich, eine optimale Voraussetzung. Jetzt gehen wir mal zur Folgeseite. Diese Frage wird Sie verwundern, aber ich werde es nachher aufklären, warum ich Sie das frage. Wie viele Jahre arbeiten Sie voraussichtlich überhaupt noch in der Richtlinientherapie? Weniger als 10 Jahre, noch circa 10 Jahre, mehr als 10 Jahre. Das ist nämlich nicht unerheblich für unser Thema. Okay. Gut, sind 17 sind aktiv. Und jetzt die letzte Frage, die ein bisschen provokativ ist, aber die hat ein bisschen Bezug zum Thema. Wie schätzen Sie Ihre eigene psychotherapeutische Qualität ein? Ich gehöre zu den besten 25%, zu den zweitbesten 25%. Herr Kusch weiß schon, was ich da im Schilde führe, was da im Hintergrund welche Zahlen wir gleich zitieren können. Okay, also wir haben 6, die, oh ja, 7 zählen sich zu den 25 besten Prozent innerhalb der Therapeutenschaft, 6 zu den zweitbesten 25%, und wir haben 3 äußerst selbstkritische Kolleginnen, die sagen, sie gehören zu den drittbesten 25%. Okay, ja, also ich gehe mal mit Blick auf die Zeit weiter, weil, das lassen wir mal weg, weil die Zeit einfach knapp ist. Ich verrate Ihnen gleich ein bisschen, was der Hintergrund ist. Natürlich ist bei der letzten Frage das der Hintergrund. 9 von 10 Therapeuten glauben, sie gehören zu den besten 25%. Ja? Und das ist insofern wichtig, oder was lernen wir daraus, oder warum ist das ein wichtiger Aspekt? Weil natürlich dadurch das Thema Qualitätssicherung oder auch die Notwendigkeit, wenn man so will, von Qualitätssicherung durchaus angesprochen wird. Ja? Wir gucken mal auf die heutige Ausgangssituation, um in das Thema hineinzufinden. Wir haben im Grunde immer 3 Phasen bei der ambulanten Psychotherapie. Den Beginn, den Prozess und das Ergebnis. Und wir haben jetzt ein System, was seit über 50 Jahren besteht, das Antrags- und Gutachterverfahren 1967 quasi gegründet, was den Fokus auf den Beginn legt, / Umwandlung. Aber wir haben nicht viel momentan, die Fortführungsberichte sind weggefallen im Bereich Prozess- und Ergebnisqualität. Wie alles begann? Der böse Gutachter. Ja, das ist so ein bisschen das Erleben, wenn Sie zum Briefkasten gehen und den Umschlag aufmachen. Ja, das ist so unsere innere Fantasie, dass der Gutachter uns was Böses will. Hier wie der böse Flaschengeist aus der Flasche. Das Gutachterverfahren gibt es seit 1967. Da war die Krankenhausstudie von Annemarie Dürsen wichtig, weil da letztendlich belegt wurde, wissenschaftlich, empirisch, dass Psychotherapie was bringt. Die Krankenhaustagezahlen waren signifikant weniger und haben die Krankenkassen gesagt, okay, wir haben verstanden mit der Forschung, dass Psychotherapie was bringt. Das wäre vorwiegend analytische Therapie damals. Wir möchten aber gerne ein Prüfsystem haben, was sicherstellt, dass nur die Therapien von uns bezahlt werden, die notwendig, wirtschaftlich und zweckmäßig sind. Und das war nichts anderes als das heutige, noch existente Antrags- und Gutachterverfahren. Die Ablehnungsquote liegt bei ca. 4%. Das ist auch der Grund, warum die Kassen sagen, was soll der Zirkus, warum müssen wir das bezahlen, wenn noch eh alles befürwortet wird. Ne? Wir haben eine erste Reform gehabt, 2017, eine Verschlankung des Gutachterverfahrens, die übrigens auch im Koalitionsvertrag der damaligen Regierung drin stand. Das kennen wir jetzt alle, die Kurzzeittherapien sind komplett berichtsfrei, fast keine Fortführungsberichte mehr, die Akutbehandlung ist eingeführt worden und vieles mehr. Aber diese Reform wurde nicht evaluiert. Der Kollege Hauten und ich, wir plädieren immer dafür, dass eigentlich diese Reform von vor 6 Jahren eigentlich auch mal evaluiert hätte sein müssen. Dann gibt es seit 2018 auch nur TP-Gutachter und Gutachterinnen. Das war früher nicht so. Die Eltern unter Ihnen erinnern sich noch. Und wir freuen uns natürlich, dass die systemische Therapie seit 2020 konkret auch an der Versorgung beteiligt ist. Und ich könnte Sie fragen, wenn wir mehr Zeit haben, was schätzen Sie, wie viele Gutachter gibt es? Es gibt jetzt 3-mal so viel, um die 600. Hier genau 654. Und das ist auch eine Öffnung vielleicht des Systems. 37.000 ärztliche und psychologische Therapeuten sind tätig pro Jahr und ungefähr 1,5 ambulante Therapien. Hier sehen Sie mal eine Abbildung von der KBV, wie die Verfahren beteiligt sind an den Gutachten. Hier der größte Anteil sind die Erwachsenen-VT, gefolgt von der Erwachsenen-TP. Und wenn wir mehr Zeit haben, aber Sie können es auch sehen im Internet bei der KBV, hier sehen Sie auch die Ablehnungsstatistik. Über alle Verfahren verteilt sind es ungefähr 5%, die echt abgelehnt werden. Es gibt auch Teilbefürwortungen, das gibt es auch, dass die Stunden gekürzt werden. Wenn Sie das interessiert, googeln Sie gerne mal Gutachterverfahren Statistik KBV. Wenn Sie die Publikation darüber auch von meiner Seite haben wollen, finden Sie das hier auf meiner Webseite kostenlos zum Download. Wenn Sie die Geschichte der TP interessiert, dann kann ich Ihnen das Buch hier sehr empfehlen. Okay, also zurück zum Faber-Haarstrick oder einem wichtigen Aspekt, den sollten Sie immer in der aktuellen Auflage zu Hause haben, weil dort wichtige Dinge und Neuerungen auch abgedruckt werden, die für ihre Antragstellung zum Beispiel nicht irrelevant sind. Also zum Beispiel auch, dass strukturbezogenes Arbeiten in der TP seit einiger Zeit zulässig ist. Das sind die ganz alten Auflagen. Ich hoffe, Sie haben nicht diese im Bücherregal, sondern ein paar neuere. Kommen wir zum Reformmotiv, also sozusagen der Hintergrund des Ganzen. Warum wurde eigentlich die Ausbildungsreform gemacht? Vielleicht erinnern Sie sich noch, es ging ja um die Verbesserung der PIAs, ne? Der Ausbildungssituation der PIAs. Und was ist bei rumgekommen? Ich habe mir hier mal erlaubt, ein bisschen scherzhaft den Herrn Spahn zu uns reinzuholen. Er sagt, wie bitte Situation der PIAs verbessern? Okay, aber unter einem kompletten Systemwechsel tue ich es nicht, ne? Das ist eine Anspielung darauf, dass durch diese Reform ein kompletter Paradigmenwechsel in der Psychotherapie und auch in der Psychologie passiert ist. Es gibt überliefert von einem Kollegen, der ihm mal gesprochen hat, da hatte Herr Spahn ganz doof gefragt, hä, dürfen Psychologen überhaupt Diagnosen stellen? Das ist ein überliefertes Zitat von einem Kollegen, der ihn mal getroffen hat. Es gibt auch natürlich immer die Frage, welche Leute haben ihn etwas eingeflüstert, nicht wahr? Man weiß, dass Jens Spahn sehr viel auch Kontakt hatte mit Manfred Lütz, dem in Bonn geborenen Psychiater, den viele von Ihnen auch kennen. Und es gibt im Grunde drei Akteure, die Reform sich ausgedacht haben. Das war einmal das Ministerium für Gesundheit natürlich, dann aber ganz vorne auch die Deutsche Gesellschaft für Psychologie, sehr einflussreich gewesen. Und auch die Bundespsychotherapeutenkammer. Und jetzt würde ich Sie gerne mitnehmen in den Moment der Abstimmung. 2019 wurde das Ganze abgestimmt und es waren natürlich viele Anhörungen und so weiter. Und dann gab es den Hammer. Dann gab es den Hammer, dass zwei Tage vor Abstimmung im Bundestag ein Änderungsantrag formuliert wurde von der Regierungskoalition. Und können Sie sich vorstellen, zwei Tage vor Abstimmung hat keiner Zeit mehr, das zu lesen. Keine Anhörung mehr von Experten, kein gar nichts mehr. Und was stand drin? Sie wissen es schon. Dass das Antrags- und Gutachterverfahren abgelöst wird, wenn die neuen Formen der Qualitätssicherung eingeführt werden. Und das war der absolute Hammer. Das ist in einer Nacht- und Nebelaktion reingeschrieben worden. Es ist so ein Spezialwissen, interessiert den normalen Otto-Normalverbraucher und Politiker auch gar nicht. Und es ist sozusagen dann so reingeschrieben worden und es wurde beschlossen. Es wurde beschlossen, es gab keine Anhörung, kein gar nichts. Wir wissen bis heute nicht, klären Sie mich auf, wenn Sie es wissen, wer dafür verantwortlich war, dass zwei Tage vor Abstimmung, es gibt Legenden bis heute, aber es gibt keine gesicherten Informationen. Das nennt man ein Omnibusgesetz, ja. Wenn man sozusagen etwas ändert hinter einem anderen Gesetz, wenn man da was reinschreibt, was man immer schon mal ändern wollte. Ne? So, das ist ein Omnibusgesetz. Genau, und dann war das, irgendwann sollte das Gesetz um 21 Uhr oder um 18 Uhr beschlossen werden. Und Sie sehen, um 23 Uhr wurde das Gesetz beschlossen. Es war super leer im Plenum, keiner hatte mehr Bock. Und dann kam Herr Kubicki und hat das ja gesagt, ich weiß nicht, ob man das hören kann.
Reform der Psychotherapeutenausbildung. Der Ausschuss für Gesundheit empfiehlt unter Buchstabe A seine Beschlussempfehlung auf Drucksache 30.585 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 9.770 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, das Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist dieser Gesetzentwurf in zweiter Beratung. Stimmen der Fraktion Die Linke bei Enthaltungen der Fraktionen der FDP, von den Sozialisten, die Grünen und der AfD mit den Stimmen der Regierungskoalitionsfraktionen.
Genau. Also ich zeige Ihnen das deswegen, weil Sie mal einen Eindruck kriegen sollen, wie handstreichartig ein 50-jähriges Antrags- und Gutachterverfahren abgeschafft wurde, was uns alle sehr schockiert hat. Die Einzige, die das kritisch angemerkt hat, war die Abgeordnete von den Grünen. Die Frau Klein-Schmeig, die hatte das wirklich kritisch angemerkt und dann wurde ihr noch das Mikrofon abgedreht, weil sie ihre Redezeit um wenige Sekunden überzogen hat. Also das sehen Sie, geht uns nicht mehr aus dem Kopf und es war sehr, sehr klein, das Plenum. Also Zwischenfazit, das anfängliche Motiv zur Reform war eigentlich die Verbesserung der Ausbildungssituation. Was rauskam, war ein kompletter Paradigmenwechsel in der Tradition der deutschen ambulanten Psychotherapie. Alle Bereiche wurden tiefgreifend geändert, das Studium wurde geändert. Sie wissen, dass es jetzt ein Master-Approbationsstudium gibt. Das heißt, das alte Studium gibt es nicht mehr, wenn man sozusagen Psychotherapeut werden will. Dann muss man das Approbationsstudium besuchen. Das betrifft uns als Fachhochschulen sehr stark, weil wir Fachhochschulen dürfen das neue Approbationsstudium nicht anbieten, was auch kritisch zu diskutieren ist. Übrigens, auch die Ausbildungssituation ist natürlich komplett verändert worden und, das betrifft vor allen Dingen auch Sie, die Tätigkeit als Psychotherapeut oder Therapeutin ist auch verändert worden. Das Antragsverfahren, Gutachterverfahren wurde abgeschafft und als kleinen Nebenbefund, was vielleicht nicht alle von Ihnen wissen, wer ist KJPler hier? Die sozialen und pädagogischen Berufe dürfen nie mehr die KJP-Ausbildung machen. Die sind raus. Wussten Sie das? Ja, das ist höchst kritisch zu sehen. Das heißt, es kommt eine Folge, war die Debatte um die neuen Formen der Qualitätssicherung. Und hier ist nochmal der Gesetzestext. Da steht drin, dass der gemeinsame Bundesausschuss eine Richtlinie beschließt für ein einrichtungsübergreifendes, sektorenspezifisches Qualitätssicherungsverfahren. Und dass dann, wenn das eingeführt wird, dann soll das alte Antrags- und Gutachterverfahren abgeschafft wird. Fällt Ihnen was auf? Das heißt, im Grunde, wenn man das richtig liest, heißt es eigentlich, dass das Antrags- und Gutachterverfahren so lange noch bestehen bleiben kann, bis das andere neue Verfahren noch nicht richtig eingeführt ist. Es zu beschließen heißt nicht, es einzuführen. Ja? Das heißt, hier in Bonn, der Kollege Dieter Adler mit seinem Netzwerk hat eine Umfrage gemacht. Jetzt steigen natürlich die Beliebtheitswerte des Gutachterverfahrens, steigen in die Höhe. Jetzt wollen das 90% wollen das beibehalten. Nicht wahr? Vorher hat man es gehasst, oder war ambivalent unterwegs und jetzt möchte man es auf jeden Fall behalten im Lichte dieser Veränderungen. Und hier finden Sie auch, dass das neue Zauberwörtchen datengestütztes einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherungsrichtlinie, abgekürzt DEQS oder DEX. Und das ist das, was uns jetzt irgendwann erwarten wird. Das ist nicht etwas, auf die ambulante Psychotherapie beschränkt ist, sondern Sie sehen hier im ganzen Gesundheitsbereich gibt es vergleichbare QS-Verfahren und dann wurde dieses ICTIC-Institut beauftragt, sich das auszudenken, diese neue QS-Richtlinie. Und jetzt haben wir natürlich die Situation, dass wir alle sehr stark auf die rechte Seite gucken, auf die Seite der Ergebnisindikatoren, nicht wahr? Also das ist jetzt der größte Anlass auch zur Kontroverse, weil wir nämlich jetzt natürlich unseren Patienten und Patientinnen dann am Ende der Therapie eine ganze Reihe von Fragebogen und Messinstrumenten geben dürfen, geben müssen. Ich habe sie immer mitgebracht. In der Zahl sind das 101. Wenn man die administrativen Datenfelder abzieht, dann sind es 89. Und das ist eine ganze Batterie an Instrumenten. Und das ist alles jetzt beschrieben worden und formuliert worden, aber noch nicht erprobt und auch noch nicht eingeführt. Das ist ganz wichtig, dass Sie das verstehen. Ja, also es gibt hier Fragebögen und Ankreuzfelder zur Dauer der Therapie, zur Informationen der Rahmenbedingungen, ob Sie Ihre Patienten aufgeklärt haben, allgemeine Informationen, Therapieziele, Aufklärung über Beschwerden und Nebenwirkungen, Informationen zu anderen Hilfsangeboten, Planung und Gestaltung der Therapie und so weiter und so fort und auch Fragebögen, Instrumente zum Abschluss der Psychotherapie und auch Zustand danach. Also es ist wirklich ein 15-seitiger Bogen und wir wissen noch gar nicht, wie das klappen soll. Es ist alles nur schriftlich konzipiert worden von Expertengruppen, aber wir wissen nicht, wie es in der Praxis klappen soll. Hier habe ich Ihnen mal so ein bisschen atmosphärisch einen Bogen mitgebracht, der ist auch recht bekannt. So wird das dann ausgefüllt. Es ist auch nicht geklärt, wie das zum Beispiel mit den 7 Millionen Analphabeten sind in Deutschland, wie die solche Instrumente auszufüllen haben. Wo ich so ein bisschen Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken möchte, ist den Pranger-Paragraph, nenne ich immer etwas scherzhaft oder provokativ. Und zwar gibt es sozusagen einen Paragraphen, dass die Leistungen, in dem Fall die Therapien, der Leistungserbringer, also in dem Fall Psychotherapeuten, künftig öffentlich gemacht werden sollen auf sogenannten Online-Seiten. Ja? Das wird unter dem Begriff der öffentlichen Qualitätsberichterstattung in Verbindung gebracht. Also merken Sie sich eben auf der Liste, QBE ist das neue Zauberwort, Qualitätsberichterstattung. Und die gesetzliche Grundlage dafür ist der Paragraph zur einrichtungsvergleichenden öffentlichen Qualitätsberichterstattung, Paragraph 136a Absatz 6 des 5. Sozialgesetzbuch. Die genauere Bezeichnung ist Richtlinie zur sektorenübergreifenden Qualitätsberichterstattung. Das finden Sie auf der KBV-Seite. Gehen Sie drauf, informieren Sie sich, da steht das drauf. Und das sind wir uns, glaube ich, einig, dass das, glaube ich, ein No-Go ist. Ich war in Berlin gewesen bei der QS-Konferenz vom Gemeinsamen Bundesausschuss im November letzten Jahres. Da haben wir die tollen Ausführungen gehört vom Professor Gerätz von der Uni Marburg. Und er hat sich die Mühe gemacht, die internationalen Forschungsergebnisse mal anzugucken. Welche signifikanten Effekte haben denn diese Qualitätsberichterstattungsangebote? Public Reporting, wenn man auf einer Seite sich informieren kann, wo kriege ich denn die beste Knie-OP zum Beispiel, ne, oder so etwas. Und seine Ergebnisse waren doch ernüchternd. Die Qualitätsberichte werden erstmal wenig genutzt. Es gibt einen sehr starken Schichteinfluss. Keine oder kaum Evidenz für veränderte Auswahlentscheidungen. Also Patienten wählen deswegen nicht unbedingt anders als ohne diese Seiten. Und eine geringe Evidenz dafür, dass Public Reporting eine geringfügig einzelne Outcomes verbessert. Also dass sozusagen dadurch irgendwie die was hinten rauskommt bei der Therapie, besser wird. Dafür gibt es eine geringe Evidenz und keine Evidenz dafür, dass diese Art des Public Reportings die Kostenträger beeinflusst. Also eine sehr ernüchternde Befundlage, wenn man die internationalen Studien dazu sich anschaut. Es gibt Optionen für bessere Gestaltung. Also, das ist ein bisschen schon das abschließende Fazit oder ein Zwischenfazit. Sehr hoher Aufwand. Wie ist es mit der Akzeptanz der neuen Richtlinie zur QS, zur Qualitätssicherung? Bitte setzen Sie sich auseinander mit dem großen Thema Vorabwirtschaftlichkeitsprüfung. Das will ich Ihnen nochmal sagen. Also durch den Gutachter, der Ihnen sagt, Ihr Bericht und Ihre Falldarstellung ist in Ordnung und Sie bekommen die Befürwortung der Kasse, wird vor Erbringen Ihrer Leistung eine Aussage darüber getroffen, dass Ihre Leistung wirtschaftlich sein wird. Das ist ein Paradox, ne? Ein zeitliches Paradox, Sie haben es aber gar nicht gemacht. Ne? Das ist aber eine einzige Besonderheit im Gesundheitssystem, dass wir sozusagen, bevor wir die Leistung erbringen, die Psychotherapie, wird uns einen Stempel gegeben, dass die wirtschaftlich sein wird. Das ist die berühmte Vorabwirtschaftlichkeitsprüfung. Und das ist ein großes Gut. Da will ich wirklich nochmal, es ist ein Luxus gewissermaßen, ein tradierter, seit 50 Jahren bestehender Luxus, dass das Gutachterverfahren sichert uns die Vorabwirtschaftlichkeitsprüfung. Und Sie können schon wissen, worauf ich hinaus will, wenn das Antrags- und Gutachterverfahren fällt, was fällt dann weg? Die Vorabwirtschaftlichkeitsprüfung, wahrscheinlich. Ja? Das heißt, die Kontingente sind dann auch nicht mehr sicher. Es kann dann alles in eine neue Richtung gehen. Ne? Und von daher hatten wir vorher eine fallbezogene Qualitätssicherung. Die fällt dann möglicherweise auch weg, wenn es eine einrichtungsbezogene Qualitätssicherung ist. Und hier steht nochmal die große Information von der KBV, dass das Antrags- und Gutachterverfahren uns erstmal bis 2025 erhalten bleibt. Ja, jetzt wollen Sie die Zeitschiene wahrscheinlich wissen. Also was kommt denn da auf uns zu? So war ja auch der Vortrag übertitelt. Ich habe jetzt mir mal erlaubt, den bösen Gutachter mal ein bisschen nett darzustellen. Ja? Der ist ja oben links in der Ecke. Ja, das heißt, 2019 nahm das alles seinen Lauf mit der Gesetzgebung. Dann wurde zwar gesagt, dass das Gutachterverfahren abgeschafft werden sollte am 31.12. letzten Jahres, aber es ist noch da, weil das neue Verfahren noch nicht eingeführt ist. Das heißt, bleibt erstmal. Dann wurde jetzt letztes Jahr im Juli die neue Richtlinie fertig gemacht. Abschlussbericht kriegen Sie im Netz. DEQS Abschlussbericht, Richtlinie. Das heißt, jetzt ist der nächste Step, wenn Sie wissen wollen, was sind die nächsten Schritte. Jetzt ist im April, soll das Evaluationskonzept zur Evaluation der neuen Richtlinie fertig gemacht werden. Verstehen Sie? Also es soll erstmal nur ein Konzept für eine Evaluation sich ausgedacht werden, Gutachterverfahren bleibt. Dann soll die neue Richtlinie DEQS soll erstmal nur regional getestet werden. Das Gutachterverfahren bleibt. Wir sind jetzt schon 24. Dann soll die Testphase ausgewertet werden. Nächster Schritt. Dann wird natürlich ganz viel angepasst werden. Die Mühlen, haben wir jetzt gemerkt, mahlen ganz, ganz langsam. Gutachterverfahren bleibt. Und erst dann, und das ist jetzt der interessante Punkt, wenn es einen flächendeckenden Rollout gibt, dann werden wir vielleicht irgendwann sagen, AD, Antrags- und Gutachterverfahren. Und dem Vernehmen nach kann das bis in die 30er Jahre noch erhalten bleiben. Deswegen die Frage eben, wie lange arbeiten Sie noch? Wenn Sie vielleicht nicht mehr als länger als 10 Jahre im richtigen System arbeiten, wird Sie das alles gar nicht mehr betreffen. Ja? Genau diesen Lacher habe ich intendiert, weil es löst auch vielleicht den Druck, ja, bei Ihnen. Es löst den Druck, aber die Jüngeren unter Ihnen werden es sicherlich, ich weiß nicht, ob ich dazu auch noch gehöre, werden es sicher noch erleben. Also zusammengefasst heißt das, wenn ich jetzt mal altes Verfahren und neues Verfahren gegenüberstelle, die Zielsetzung ist eine andere bei dem neuen System, also DEQS, das ist das neue System, das ist eine Einrichtungsqualität, soll geprüft werden, also ein Prüfverfahren. Unser altes System war eine fallbezogene Prüfung der Leistungspflicht. Der Erhebungszeitpunkt ist bei uns, ich habe jetzt einen Tippfehler, das muss andersrum sein. Bei uns war das, da ist es ex post und beim Gutachterverfahren war es vorher ex ante. Die Frage ist, wie sicher ist der Therapierahmen noch? Beim DEX-Verfahren ist der nicht mehr so sicher, weil die Kontingente fallen können. Es handelt sich beim alten System Gutachterverfahren vor allen Dingen um qualitative, fallbezogene, individuelle Daten im Antragsbericht. Das sind hier psychometrische Daten, vor allen Dingen quantitativ. Die Methode der Untersuchung ist einrichtungsbezogen. Bei uns früher war es der individuelle Fall. Patientenstimme, das ist wiederum gut, wird gehört im neuen Verfahren, im alten Verfahren nicht. Möglichkeit zur Prozesssteuerung, eher nein. Beim Gutachterverfahren ein bisschen über die möglichen Rückmeldungen der Gutachter. Forschung, aktuell in Planung, bei der neuen Richtlinie, bei der alten gab es eine umfassende Anwendungsforschung. Peer-reviewed, fände ich zum Beispiel wichtig, wenn QS-Systeme auch peer-reviewed sind. Nein, wenn man die Gutachter so sehen will, sind es Kollegen. Akzeptanz, gering, hoher Widerstand, beim Antrags- und Gutachterverfahren ambivalent. Datenschutz ist eigentlich in unserem Altverfahren eher gewährleistet, im neuen System völlig unklar, wohin gehen die Daten. Missbrauch ist in beiden Verfahren möglich. Also, schließen wir mit den abschließenden Thesen. Totgesagte leben länger, das Antrags- und Gutachterverfahren lebt noch. Bis die DEX-Richtlinie kommt, vergeht noch viel Zeit. Was auf Sie zukommt, ist abhängig davon, von Ihrem Erwerbsalter. Alle Akteure, meine Beobachtung, sind in einer Suchbewegung. Also alle suchen gerade irgendwie nach einer Orientierung, nach vielleicht alternativen Modellen, vielleicht auch. Die Fallkonzeption möchte ich gerne bewahren, die halte ich für sehr wichtig. Ich fände es wichtig, auch die therapeutische Beziehungsgestaltung und die Prozessperspektive zu berücksichtigen. Die Patientinperspektive wird im Neuen berücksichtigt, was ich gut finde. Ich fände es gut, wenn kollegiale Formate mitgedacht werden bei der Entwicklung neuer QS-Systeme. Das ist nämlich noch nicht der Fall. Und beide Systeme, Antrags- und Gutachterverfahren auf der einen Seite und die DEX-Richtlinie, könnten sich eigentlich auch ergänzen. Ein No-Go erlebe ich den Pranger-Paragraphen, das möchte sich, glaube ich, keiner wünschen. Und stärken Sie bitte Ihre Berufs- und Fachverbände den Rücken, weil die sind die, die sich mit dem Thema beschäftigen und auch in die Politik reingehen. Und informieren Sie sich bitte. Ja? Und ich wurde gebeten, als letztes noch mein Modell kurz vorzustellen mit dem Thema Kreismodell. Da können Sie sich auf der Seite therapiefeedback.de informieren. Das bricht eine Lanze für das Prozessfeedback, also für Qualitätsmonitoring. Und es ist gedacht, dass es als reflexives Modell ist, in das verfahrensübergreifend funktioniert, digital, fallorientiert bleibt und jetzt kommt's, ich finde, dass der Patient nämlich auch seine Stimme erheben darf und das Ganze sieht so aus, dass ich alle Wirkfaktoren einmal auf einem Koordinatensystem abgetragen habe, also die allgemeinen Faktoren der Psychotherapie-Wirkungsforschung und für alle dieser 8 Pole, also Sie sehen das hier ungefähr, jetzt ist die Schnellvariante, nicht wahr? Sie sehen hier diese 8 Pole, das sind alles Wirkfaktoren und für die kann man sich Items ausdenken, sodass man auf 16 Items kommt. Und das sind Items, die der Patient beantwortet. Hier ein Beispiel, das ist die Skala Strukturierung des Therapieprozesses. Nicht wahr? Ist ja auch wichtig, dass man einen roten Faden hat. Ich habe den Eindruck, dass mein Therapeut in den Gesprächen einen roten Faden zum Beispiel verfolgt. Ja? Und da kann man das hier auf einer Skala angeben. Und das ist jetzt nur eine von mehreren. Und dann kann der Therapeut, wir können es auch abgeben. Die gleiche Perspektive. Ich habe den Eindruck, dass ich in meinem therapeutischen Konzept einen roten Faden verfolge. Also hier 1 bis 7 auf einer Skala, Intervallskala. Und Sie wissen, glaube ich, schon, worauf ich hinaus will. Sie können dann, wenn Sie alle 16 Fragen beantwortet haben, können Sie das Antwortmuster farblich übereinander legen und sich angucken, ob man über zentrale Fragen der Therapie eine ähnliche Einschätzung hat. Missverständnis, das System will nicht sagen, dass gute Therapien nur die sind, wo alle ein gleiches Bild haben. Nein, es ist nur eine Reflexionseinladung, gemeinsam ins Gespräch zu kommen, falls man interessante Dinge findet, die sonst im normalen Prozess möglicherweise nicht zur Sprache kommen. Also ein Reflexionsinstrument. Hier haben wir zum Beispiel ein Fallbeispiel, wo der Therapeut das Gefühl hat, der ist hier blau. Was denkt er? Dass er sehr stark den Therapieprozess lenkt. Ne? Und der Patient erlebt es ganz anders. Vielleicht wünscht er sich etwas mehr Lenkung. Ja? Also Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung klaffen hier auseinander. Es gibt eine große Tradition dieser Art Bilder, 360-Grad-Feedback gibt es auch in der Führungskräfteschulung. Der Herr Schippeck zum Beispiel hat auch Qualitätsmonitoring schon eine lange Tradition zugemacht. Also von daher nimmt das Bezug auf eine längere Konzeptionstradition, die es da gibt. Und so kann man dann als Therapeut sich dann auch diesen Chart angucken und darüber mit dem Patienten ins Gespräch kommen. Das ist ein Konzept, was noch natürlich nicht angewendet wird. Ich habe es sozusagen konzipiert und einen Forschungsantrag beim eben erwähnten Innovationsfonds eingereicht. Und in Mitte bis der zweiten Jahreshälfte oder im Sommer kriegt man Bescheid, ob man den Zuschlag bekommen hat. Wenn Sie ansonsten darüber hinaus Lust auf so etwas haben, auch mit mir darüber in den Austausch kommen wollen, können Sie mich anschreiben und wir finden einen Weg, wie Sie das möglicherweise auch ausprobieren können. Ziel ist es dann, gemeinsam im Therapiegespräch das zu reflektieren und zu möglicherweise auch das eigene Tun auch anzupassen. Dieses Bild wäre anschlussfähig an andere Formen, wie dem Begleitblatt. Als Begleitblatt wäre es anschlussfähig im Bericht an den Gutachter. Genau. Oder man kann es auch mit in die Intervision nehmen. Und damit bin ich schon fast fertig. Das Letzte, wenn Sie es mir noch erlauben, ist nur aus meiner didaktischen Hexenküche, wollte ich schon fast sagen, für die TPler und APler unter Ihnen. Hier sehen Sie eine Möglichkeit, Ihr Störungskonzept auf einer Seite zusammenzufassen. Sie können hier an diesen Auswahlfeldern, können Sie draufklicken und dann machen Sie eine interaktive Aussage, zum Beispiel, ob es jetzt eine strukturelle Störung ist oder eine konfliktbedingte Störung oder welcher OPD-Konflikt vorrangig wirksam ist. Das ist etwas, was gerade in der Entwicklung ist und da können Sie sich auf der Seite psydag.de informieren. Also ein Versuch, das Störungskonzept in einem interaktiven Bogen auf einer Seite zusammenzufassen. Okay, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt freue ich mich auf eine rege Diskussion.